schönen guten Morgen erst einmal. Ich muss gucken, bin ich auf Sendung? Ja, es ist so. Ein Junge auf einem Berg lässt seinen Drachen fliegen. Drachen steigen. Und als die Schnur abgewickelt ist und er nur noch den Stab in der Hand hat, ist der Drachen oben in den Wolken verschwunden. Ein Mann kommt und sagt: Was machst du denn da immer? Er sieht den Drachen nicht. Ja, ich lasse meinen schönen Drachen steigen, sagt er stolz. Aber ich sehe den doch gar nicht. Ja, sagt der Junge, ich sehe ihn auch nicht, aber ich merke, wie er zieht. Und vielleicht kann uns das ein bisschen helfen. Weihnachten und Advent ist auch so ein Ziehen. Gott zieht unsere Gedanken zum einen hin zum Stall von Bethlehem, da, wo das Heil der Welt zur Welt kam, wo das Licht der Welt das Licht der Welt entdeckte. Und ich weiß nicht, ob wir heute Morgen auch schon etwas von dem Ziehen des lebendigen Gottes gespürt haben, auch in dem Singen der Lieder. Das ist ja das Wunderbare, dass Gott nicht nur uns in Gedanken hinzieht zur Krippe, zu dem, was da an Weihnachten geschah, sondern er möchte ja darüber hinaus uns in Beziehung bringen. Er möchte mit uns Beziehung haben. Warum? Weil er weiß, dass uns das gut tut. Weil er weiß, er hat uns ja so geschaffen, dass wir zur Fülle des Lebens kommen, wenn wir mit unserem Gott in Verbindung sind. Wir sehen den auferstandenen Jesus nicht. Aber wenn wir sein Wort lesen, dann merken wir etwas von dem Ziehen. Jesus zieht uns in seine Nachfolge. Und Nachfolge bedeutet ja, dass Jesus sagt, komm, so wie ich gelebt habe, so lebt du auch. Das tut dir gut, das hilft dir, das macht dich zum eigentlichen Menschen, wenn du in meinen Strukturen lebst. Ich habe schon den Text, den sehen wir schon an der Wand, der uns heute Morgen beschäftigen wird. Kommt der Landwirt Müller zum Bürgermeister und beklagt sich über seinen Nachbarn Konrad. Also dieser Konrad, was der macht, also unmöglich, Klage, Anklage und so weiter. Der Bürgermeister hört zu, reagiert mit Empörung, gibt dem Landwirt Müller zum Abschied die Hand und sagt, du hast recht, das ist wirklich eine bodenlose Frechheit von dem Konrad, ich werde mich drum kümmern. Eine Stunde später kommt Landwirt Konrad zum Bürgermeister, beklagt sich über den Nachbarn Müller, also der Nachbar Müller und so weiter. Der Bürgermeister hört wieder zu, reagiert mit Empörung, gibt dem Landwirt Konrad genauso zum Abschied die Hand und sagt, du hast recht. Das ist wirklich eine bodenlose Frechheit von dem Müller, ich werde mich um die Sache kümmern. Der Gemeinderechner hat im Nebenraum mit spitzen Ohren das Gespräch verfolgt. Er sagt, Bürgermeister, erst hast du dem Müller Recht gegeben, dann hast du dem Konrad Recht gegeben. Ja, was ist denn nun? Ja, sagt er, jetzt hast du auch noch Recht. So läuft das manchmal bei uns Menschen. Es gibt Leute, die drehen sich immer wie ein Wetterhahn auf dem Kirchturm, je nachdem, woher der Wind pfeift. Bloß keine Fronten, Harmonie um jeden Preis, bloß keine Gegner schaffen. Wie nannte man das zur Wendezeit, wenn Leute so ihre politische Gesinnung änderten? Wendehälse. Ja, wir wissen, was wir meinen. Auch unter Christen gibt es Leute, die wollen es jedem recht machen, mit dem Ergebnis, dass man sich auf ihre Worte nicht verlassen kann. Eine Frau sagt, ja, was mein Mann mir schon alles versprochen hat, Wochenende alleine und ich gehe mit einkaufen, da ist noch nie was draus geworden. Im Beruf, oh ja, da hält er Wort, weil das würde ja unangenehm sein, aber mir gegenüber. Ich weiß nicht, ob sich jemand heute Morgen angesprochen fühlt an der Stelle. Der Apostel Paulus war einmal in Korinth in Verdacht geraten, so ein Wetterhahn-Christ zu sein. Konkret ging es um Besuchstermine, die Paulus zusammen mit seinen Mitarbeitern nicht einhalten konnte. Da kam es zu Unterstellungen. Ja, der verspricht und hält es nicht. Es kam zu Verdächtigungen. Der will uns ja nur bei guter Laune halten. Also negatives Gerede in der Gemeinde vergiftete offenbar die Beziehung zu Paulus und seinem Team. Was macht Paulus? Er schreibt. Im 2. Korintherbrief stellt er sich diesen Unterstellungen, tut sie nicht ab als ungeistliches Geschwätz, so wie wir das manchmal gerne machen, wenn uns etwas nicht so ganz in den Kram passt. Er prüft sein Verhalten und merkt, es ist alles okay, wie ich gelebt habe. Er verteidigt sich ohne Vorwurf, indem er darstellt, dass er sich in der Spur seines Herrn bewegt. Gott hält, was er verspricht. Und ich, Paulus, versuche es, so gut es mir gelingt, auch so zu leben. Und hier kommt jetzt der Text. 2. Korinther 1, Vers 18, Sie können es mitlesen. Gott ist mein Zeuge, ich lese nach der Hoffnung für alle, dass wir niemals etwas anderes sagen, als wir wirklich meinen. Auch Jesus Christus, der Sohn Gottes, den Silvanus, Timotheus und ich euch verkündet haben, war nicht gleichzeitig Ja und Nein. Er selbst ist in seiner Person das Ja Gottes zu uns. Denn alle Zusagen Gottes erfüllen sich in ihm. Und auf das, was Christus für uns getan hat, antworten wir zur Ehre Gottes mit Amen. Gott selbst hat unser und euer Leben auf ein festes Fundament gestellt, auf Christus und uns mit seinem Geist erfüllt. So drückte er uns sein Siegel auf. Wir sind sein Eigentum geworden. Das Geschenk des Geistes in unseren Herzen ist Gottes sicheres Pfand für das, was er uns noch schenken wird. Also, weil Gott zuverlässig ist mit der Erfüllung seiner Zusagen, daher ist es Paulus wichtig, ebenso der Wahrheit, der Klarheit und Eindeutigkeit zu folgen und zuverlässig zu sein, soweit es ihm möglich ist. Und ganz nebenbei entfaltet er Zusammenhänge mit der Weihnachtsgeschichte, mit dem Weihnachtsgeschehen. Und deshalb wird der Text auch gern in der Adventszeit kurz vor Weihnachten als Predigttext empfohlen. Und ich bin, wer vielleicht heute Morgen die Losung gelesen hat, dem gefolgt. Ja, 2. Korinther 1 wurde heute angegeben als Predigttext. So, ich versuche mal hier zu schalten, es funktioniert. Dann mein Thema, Gott steht zu seinem Wort und dann die Frage, wie auch? Und ein erstes, Gott macht in Jesus seine Verheißungen wahr. Man trifft im Umfeld der Gemeinde immer wieder einmal Leute, die mit dem Alten Testament nichts anfangen können. Das Neue Testament, okay, ja, da steht ja was von Jesus. Aber das Alte Testament, den Gruselgeschichten, die man da drin finden kann. Ja, und außerdem ist es ja so im Lebensalltag, wenn man was Neues hat, kann man das Alte ja wegwerfen. Eine neue Polstergarnitur, da lasse ich ja die Alte nicht stehen, sondern die kommt zum Sperrmüll und das Neue wird benutzt. Nun ist es allerdings mit dem Alten Testament und dem Neuen etwas anders. Das Neue Testament wird erst verstehbar im Zusammenhang mit dem Alten Testament. Altes und Neues Testament gehören zusammen wie Türrahmen und Türblatt. Das Alte Testament ist der Türrahmen und gibt dem Neuen Testament, dem Türblatt, seinen Halt. Und der Dreh- und Angelpunkt ist Jesus. Jesus Christus. Alle Heilsaussagen des Alten Testamentes weisen wie Pfeile auf den Friedefürst hin, der in Bethlehem zur Welt kam und der noch einmal kommen wird, um Frieden zu machen in dieser friedlosen Welt. Das ist doch die Hoffnung, die wir als Christen gerade in der Adventszeit uns gegenseitig sagen und auch Thema ist in den Predigten. Ich habe jetzt mal einige Hinweise aus dem Alten Testament aufgenommen. Wir könnten hier den ganzen Gottesdienst nur alttestamentliche Verheißungen aufzählen und uns präsentieren. Und wir hätten sonst nichts mehr zu tun hier und wir kämen nicht zu Ende in einer Stunde, um diese ganzen Verheißungen dazu. Ich habe mal drei Stück rausgenommen. Eine erste Verheißung finden wir, so sagen die Bibelausleger, sind sich darin auch einig, in 1. Mose 3, Vers 15. Gott sagt zur Schlange, die Eva zur Sünde verführte: Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Jesus, von der Frau geboren, zertrat der Schlange, Symbol für Satan, am Kreuz den Kopf, so die Auslegung. Oder in Jesaja 9, Vers 5 finden wir eine weitere interessante Stelle, die auf geheimnisvolle Weise auf Jesus hinweist. Da lesen wir: Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und seinem Königreich. Und der Prophet Micha sagt sogar den Geburtsort des Messias voraus. Und du, Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Paulus kommentiert: Auf alle Verheißungen ist in ihm, in Jesus, das Ja Gottes, die Erfüllung von Verheißungen. Mit anderen Worten, Gott hält, was er verspricht. Gott ist treu. Und wenn Gott bisher eingelöst hat, was er verheißen hat, wird Gott auch noch das, was offen ist, erfüllen. Wann wird er das tun? Wenn Jesus kommt in Macht und Herrlichkeit. Das ist Advent. Advent heißt Ankunft. Jesus kam, das ist der erste Aspekt von Advent. Jesus kommt uns heute nahe, er zieht uns in seine Beziehung, das ist der zweite Aspekt von Advent. Und Jesus wird wiederkommen, das ist der dritte Aspekt von Advent. Und jetzt ist ja immer die Frage, was kann ich daraus für mein Leben hier und heute entnehmen? Wir wollen ja heute Morgen hier nicht nur theologische Richtigkeiten reflektieren, das ist ja auch gut, aber wir wollen ja immer auch fragen, was hat es mit meinem Leben zu tun? Darum sind wir ja hier, deswegen Predigt. Nun, ich darf mir klar machen, dass ich mich auf Gottes Zusagen verlassen kann. Er macht sein Wort wahr. In einem alten Lied heißt es: Dein Wort ist wahr und trüget nicht. Auf sein Wort kann ich bauen. Und an der Stelle meines Konzepts musste ich an ein Bild denken. Jetzt muss ich mal gucken, ob das hier weitergeht. Ja, das habe ich irgendwann mal gefunden. Also das heißt, ich habe dieses Haus gefunden, das auf einem Felsen gebaut ist. Und ich dachte, das ist vielleicht an der Stelle ein gutes Bild, um deutlich zu machen, was ich meine. Auf Gottes Wort kann ich bauen. Sein Wort bietet festen Halt, festen Grund für mein Leben. Und weil Gott Wahrheit, Klarheit, Zuverlässigkeit liebt, soll auch mein Leben davon geprägt sein. Das ist ein weiterer Aspekt, den wir heute mitnehmen können für unser Leben. In Epheser 4, 25 schreibt Paulus: Legt die Lüge ab, redet die Wahrheit. Und kurz und knapp zusammengefasst, können wir sagen: Mach's wie Gott, sei klar und wahr. Installiere in deinem Leben Klarheit und Wahrheit. Es tut jeder Beziehung gut. Viele Beziehungen gehen genau an der Stelle krachen, weil nicht klar und wahr kommuniziert wird, weil die Lüge irgendwo installiert wird, um das Gesicht zu wahren. Und hier gibt uns das Wort Gottes einen ganz wichtigen und guten Hinweis zu gelingenden Beziehungen in den Ehen, in den Familien, im Kontakt mit Arbeitskollegen. Sei klar und wahr. Ich komme zu einem zweiten Aspekt. Gott sagt in Jesus Ja zu uns. Die ersten, die das begriffen, waren die Hirten, die in der heiligen Nacht an der Krippe Jesu standen. Sie waren theologisch im Vergleich zu den Schriftgelehrten ungebildet. Aber von ihren Eltern hatten sie gelernt, Gott ist heilig. Ehrfurcht sollen wir vor ihm haben. Gott ist von daher in ihrer Vorstellung unnahbar gewesen, unberührbar, unbegreiflich. Auch wenn sie wussten aus den Schriften, dass Gott wie ein Hirte oder wie ein Vater beschrieben wurde. In ihrer Vorstellung empfanden sie dennoch eine tiefe Kluft zwischen ihnen und Gott, zumal auch ihr Gewissen sie immer wieder erinnerte, dass ihr Leben nicht in allem Gott gefallen konnte. Doch dann die heilige Nacht. Gott wird Mensch, berührbar, anfassbar, fast zerbrechlich zart, in Windeln gewickelt. So finden sie Jesus, das Jesuskind. Und hier ist ein Geheimnis, das wir mit unserem menschlichen Verstand nur schwer nachvollziehen können. Gott wird in Jesus Mensch. Also wie ist das? Gott, das ist ja unsere Vorstellung im Himmel, und dann kommt Jesus auf dieser Welt. Das kriegen wir nicht zusammen. Aber wie das halt bei Geheimnissen so ist. Kennen Sie den Unterschied zwischen Rätsel und Geheimnis? Ein Rätsel kann man lösen. Wenn ich den letzten Buchstaben in einem Kreuzworträtsel eingeschrieben habe, ist richtig, dann ist das Rätsel gelöst, dann kann ich es zur Seite legen. Alles klar. An ein Geheimnis kann ich mich nur herantasten, in dem Wissen, dass ich es nicht ganz klären kann, bis auf den Grund. Und hier haben wir ein göttliches Geheimnis, dass Gott in Christus in diese Welt gekommen ist. Und wir kriegen das so schlecht auseinander. Da ist doch Jesus da, also dann kann doch Gott nicht. Ja, hat er denn die Führung dieser Welt aus der Hand gegeben, weil er auf dieser Erde ist? Machen wir uns darüber nicht zu sehr Gedanken, weil wir das mit unserem Verstand nicht ganz auf die Reihe kommen. Aber Gott schenkte den Hirten damals durch seinen Heiligen Geist einen Blick für das Wunder der Weihnacht. Sie erkannten, in diesem Baby besucht uns Gott. Ja, noch mehr. In ihm sagt Gott Ja zu uns Menschen, egal was immer in unserem Leben gelaufen ist. Ob Mann oder Frau, ungebildet, ausgebildet, eingebildet, arm oder reich, klein, groß, dick, dünn, weiß oder schwarz. Gott sagt Ja zu uns. Und warum? Weil er uns Menschen als der Gott der Liebe liebt. Das ist der Grund. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Liebe macht wertvoll. Eine Anekdote erzählt von einem Professor, der eines Morgens vor seinen Studenten einen 50-Dollar-Schein in die Luft hielt und sagt, wer will ihn haben? Natürlich gingen alle Hände hoch. Da nahm er den Schein und knickte ihn zusammen und sagte, wer will ihn haben? Alle natürlich Hände hoch, ja? Auch wenn er geknickt ist, ist er immer noch wertvoll. Dann nahm er den Schein wieder auseinander, zerriss ihn in der Mitte. Wer will ihn haben? Zwei Teile. Auch da wussten einige, auch ein Dollarschein oder können wir jetzt übertragen auf Euro, ist immer noch wertvoll. Wenn ich zwei Hälften auf der Bank bringe, kriege ich einen Wert. Und schließlich nahm er diesen Schein, alles zusammengeknickt, ja, machte eine Kugel draus, warf sie auf den Boden, trat mit dem Fuß drauf und sagte, nahm es wieder hoch, wer will es haben? Da waren nur noch einige, die sich dann meldeten. Aber es ist ja klar, es war immer noch der 50-Dollar-Schein. Liebe macht wertvoll. Und es könnte sein, dass heute Morgen hier jemand im Gottesdienst ist, der in den letzten Tagen erlebt hat, dass ihn jemand zusammengefaltet hat, klein gemacht hat. Oder der erlebt hat, Dinge erlebt hat, die ihn innerlich zerrissen haben. Dann mach dir klar, ich bin geliebt. In den Augen meines Gottes bin ich wertvoll. Und mag sein, dass jemand erlebt hat, dass ihn Menschen in den letzten Tagen platt gemacht haben, seine Würde zertreten haben. Aber das macht keinen Abtrag an der Tatsache, dass du ein Geliebter Gottes bist, dass deine Würde vor Gott unantastbar ist. In einem Lied heißt es, du sagst Ja zu mir aus Liebe, sagst du vorbehaltlos Ja, das haben wir mal im Jugendchor mal gesungen, sagst Ja und weißt doch von meinen Schwächen, sagst Ja, trotz allem gilt dein Versprechen, dein Ja steht felsenfest an jedem Tag. Und dann setzt Paulus ja noch etwas drauf und sagt, Gott bestätigt sein Ja zu uns dadurch, dass er seinen Heiligen Geist in unser Leben hineingibt. Lies noch einmal, ja. Gott selbst hat unser und euer Leben auf ein festes Fundament gestellt, auf Christus, und uns mit seinem Geist erfüllt. So drückte er uns sein Siegel auf. Wir sind sein Eigentum geworden. Das knüpft an eine damalige Tradition, die wir heute so nicht mehr kennen. Ein Schriftstück oder auch eine Kiste wurde versiegelt, und damit wurde deutlich gemacht, nur der Empfänger darf das öffnen. Ja? Versiegelt bedeutete vor fremdem Zugriff geschützt. Der Heilige Geist ist das Siegel Gottes an meinem Leben. Jeder, der Christus kennt, darf sich das heute Morgen nochmal deutlich machen. Ich bin versiegelt mit dem Heiligen Geist. Damit wird deutlich für Himmel und Hölle, dieser Mensch ist Eigentum Gottes. Er steht unter Gottes Ja, weil er mit Christus lebt. Ist das nicht toll, in welcher Weise Gott für uns sorgt? In seiner Liebe? Ist das nicht eine herrliche Botschaft für jeden, der darunter leidet, dass er von Menschen oftmals schon ein Nein empfangen hat? Wie viele Menschen haben bereits in früher Kindheit Ablehnung erlebt? Eine junge Frau sagte mir einmal, ich war ja in der Klinik und habe oft Anamnesen, so nennt man das, also Fragen von Hintergründen, weshalb ist jemand süchtig geworden und so weiter. Bei solchen Fragen sagte sie mir, ja, Herr Gerlach, ich war ein Unfall. Meine Mutter wurde mit mir ungewollt schwanger. Vater ist mir unbekannt. Und dann merkte ich ja, was das in ihr für eine Wunde war und noch aktuell war. Meine Mutter wurde mit mir ungewollt schwanger. Mein Vater ist mir unbekannt. Hemmungen und Komplexe entwickeln sich in unserem Leben, wenn wir anstelle von einem klaren Ja, du bist gewollt, Verneinung und Entmutigung erleben. Wenn jemand zum Beispiel als Kind hört, nein, das kannst du nicht, lass, du hast zwei linke Hände, was soll nur aus dir werden? Dann ist das Entmutigung. Welch ein Trost, Gott sagt ja zu mir und zu dir. Fang doch mal an, dafür zu danken. Wer dem Herrn dafür dankt, dass er wertgeachtet ist, setzt damit ein Gegengewicht gegen Minderwertigkeitsgefühle und mangelndes Selbstwertgefühl. Und deswegen sag ja zu dir. Mach's wie Gott. Sag ja zu dir. Und ein drittes und letztes. Gott wartet auf unser Amen. Ich nehme diese Begrifflichkeit hier aus unserem Text. Mit Amen schließen wir ja üblicherweise unsere Gebete und machen uns manchmal gar nicht deutlich, was wir mit diesem Amen eigentlich sagen. Nämlich, ich sage ja zu dem, was ich gerade gebetet habe. Amen, so sei es, heißt das. Oder wenn wir in einer Gebetsgemeinschaft, in einer Gebetsversammlung sind und jemand, ein Bruder hat jetzt gerade etwas gebetet und ich bin damit innerlich einverstanden, bin mitgegangen, dann sage ich Amen. Und das heißt, ja, so sei es. Dem Paulus geht es aber hier nicht im Text ums Amen hinter einem Gebet und auch nicht ums Amen am Ende eines Gottesdienstes, sondern um das Amen unseres Lebens. Dass wir sagen, Gott, du sagst ja zu mir und ich sage ja zu dir und ich sage ja zu meinen Glaubensgeschwistern, die mit mir zusammen auf dem festen Grund stehen, der Jesus heißt, Amen, so sei es. Ja, so meint das Paulus. Und ich sage jetzt ja zu dir, Jesus, du bist der Sohn Gottes. Ich will so leben, dass ich mit meinem Leben dir und dem Vater im Himmel Ehre machen. Und ich sage ja zu meinen Glaubensfreunden, so unterschiedlich sie auch sind. Auch jeder tickt und anders und ist anders begabt. Ja, ich sage ja, weil ich mit dem gleichen Heiligen Geist versiegelt bin wie auch sie. Amen, so sei es. Ich will. Amen sagen ist für Paulus ein Leben in Wahrheit, Klarheit und Eindeutigkeit. Eine Absage an alle Falschheit und Scheinheiligkeit im Umgang in der Gemeinde und darüber hinaus. Man kann jetzt das zusammenfassen, wir vermeiden nicht die Lüge, damit Gott uns gnädig ist, sondern weil Gott uns mit Gnade beschenkt hat, weil. Wir tun nicht Gutes, damit wir bei Gott gut angesehen sind, sondern weil Gott uns Gutes getan hat. Da ist der große Unterschied zwischen Evangelium und Religion. Ja? In Religion heißt es immer, ich muss etwas tun, damit Gottheit mit mir einverstanden ist, damit ich gut angesehen bin. Als Christen sagen wir, weil Gott uns so liebt. Weil Gott so viel für uns getan hat. Darum. Fassen wir das Ganze zusammen. Mach's wie Gott, such die Gemeinschaft und steh zu deinen Glaubensgeschwistern und hier haben wir es nochmal alles zusammen. Gott wartet auf unser Amen. Mach's wie Gott, such die Gemeinschaft und steh zu deinen Glaubensgeschwistern. Und jetzt sage ich nach der Predigt auch, so sei es. Amen. Amen.